NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zu unserer Tageszusammenfassung. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Ist das die Ruhe vor dem Sturm? Praktisch alle Beobachter erwarten einen Militärschlag der USA gegen das syrische Regime. Vielleicht schon heute Nacht oder erst in den nächsten Tagen. Noch ist das unklar. Zum Thema Syrien jedenfalls in dieser Sendung alles über die aktuelle Entwicklung und ein Kommentar. Außerdem berichten wir über den ersten Schuldspruch im Vergewaltigungsfall in Indien, über den neuen Kardinalstaatssekretär, den heute der Papst ernannt hat, und über das Bürgerfest des Bundespräsidenten in Berlin und natürlich in dieser halben Stunde alles Wichtige vom Sport. Dies war vermutlich der letzte Akt vor einem möglichen Militärschlag der USA. Außenminister John Kerry hatte gestern angebliche Beweise dafür vorgelegt, dass das syrische Regime heute vor 10 Tagen Giftgas einsetzte bei einem Angriff auf Vororte von Damaskus. Jetzt wird mit begrenzten Luftschlägen von amerikanischer Seite gegen Ziele in Syrien gerechnet. Das dortige Regime wiederum weist alle Vorwürfe zurück. Carsten Fick berichtet.
Die syrische Führung reagiert, wie nicht anders zu erwarten. Wie kann eine Weltmacht wie die USA die Öffentlichkeit auf so naive Art zum Narren halten, heißt es aus dem Außenministerium in Damaskus. Alles alte Lügen und erfundene Berichte von Terroristen schon vor einer Woche veröffentlicht. Die angeblichen US-Beweise werden vom Assad-Regime pauschal und unmissverständlich zurückgewiesen. Im syrischen Staatsfernsehen klingt das so. Das syrische Außenministerium versichert, so die Sprecherin, dass alle von Außenminister Kerry vorgebrachten Anschuldigungen reine Lüge sind. Die Aussagen dienen nur als Vorwand, um den Boden für einen Militärangriff zu ebnen. Dieser werde viele hundert Opfer hinterlassen, für deren Tod allein die USA und ihre Verbündeten verantwortlich sind. Aber auch die syrischen Verbündeten werden in den Nachrichten schnell ins Spiel gebracht. Allen voran Russland. Russland hat versichert, dass ein Militärschlag gegen Syrien eine Verletzung des Völkerrechts ist und den politischen Prozess zerstören wird. Jeder Angriff wird zu einer Verschärfung der Krise führen. Heute Morgen bereits hatten die UN-Chemiewaffenexperten Syrien verlassen. Sie reisten im Autokonvoi über die syrisch-libanesische Grenze. Unterdessen wächst in einigen Nachbarländern Syriens die Angst vor einem möglichen Gegenschlag des Assad-Regimes. Wenn die USA und andere westliche Staaten einen Militärschlag gegen Syrien durchführen, so der Militärexperte Ahmad Kalalay, dann wird Syrien auch zurückschlagen, auch gegen Israel, Jordanien oder die Türkei. Das allerdings sehen nicht alle Experten so. Es könnte durchaus sein, dass das Assad-Regime einen begrenzten Militärschlag über sich ergehen lässt und keinen sogenannten Flächenbrand riskiert. Auswirkungen auf die Region hätte so ein Angriff dennoch, besonders auf die Situation der Flüchtlinge. Wenn die USA eine Flugverbotszone einrichten würden, um Luftschläge der Syrer zu verhindern, dann würde zum Beispiel auch Jordanien profitieren, besonders die große Anzahl der Flüchtlinge. Sie brauchen Unterstützung, sie brauchen Schutz und mit einer Flugverbotszone könnten sie wesentlich sicherer leben. Die Zahl der Flüchtlinge nimmt in Syrien noch immer ständig zu. Mehr als 2 Millionen Menschen haben das Land bereits verlassen, 4 Millionen sollen nach Angaben der Vereinten Nationen im Land auf der Flucht sein. Mit einem Militärschlag würde sich diese Situation sicherlich weiter verschärfen.
Carsten Fick berichtete. Die Lage vor dem erwarteten Militärschlag der USA gegen Syrien, die angeblichen Beweise, die die amerikanische Regierung zum Giftgaseinsatz des Assad-Regimes vorlegte und die Frage nach der völkerrechtlichen Grundlage einer möglichen Militäraktion, all das beschäftigt zurzeit die öffentliche Diskussion. Charlotte Voss fasst einige wichtige Stimmen zusammen.
Als Obama von eindeutigen Beweisen für den Einsatz von Chemiewaffen gegen die syrische Bevölkerung gesprochen hat, erinnerte das viele an die Zeit kurz vor dem Irakkrieg. So auch Günter Pleuger, den ehemaligen UN-Botschafter Deutschlands.
Man wird natürlich schon an Irak erinnert, wo solche angeblichen Beweise vorgelegt wurden und alle nicht stimmten.
Am Morgen haben die 13 UN-Waffeninspektoren Syrien verlassen. Erste Berichte soll es noch am Wochenende geben, den Abschlussbericht wohl in 2 Wochen. Pleuger appelliert im Deutschlandfunk an die USA, die Ergebnisse der UN-Mission abzuwarten und die Vorgaben der Vereinten Nationen einzuhalten.
Ich finde, wenn die Vereinten Nationen auch unter Mitwirkung der Vereinigten Staaten Inspekteure nach Syrien schicken, dann sollte man abwarten, bis die berichtet haben, welche Beweise und ob es Beweise gibt. Es ist in der Charta nicht vorgesehen, dass die UNO Bestrafungsaktionen ausführen kann, sondern die Charta sieht vor, Maßnahmen auch militärischer Art, wenn es notwendig ist, zur Wiederherstellung von Frieden und Sicherheit.
Bundeskanzlerin Merkel wirft Russland und China vor, die UNO zu schwächen. Der Augsburger Allgemeinen sagte sie, ein Tabubruch wie der Einsatz von Giftgas mit Hunderten von Toten dürfe nicht ohne Folgen bleiben. Die Regierungen in Moskau und Peking verweigerten aber eine gemeinsame Haltung im UN-Sicherheitsrat. Piotr Fesodow ist Politikwissenschaftler an der Akademie der Wissenschaft in Moskau. Im Gespräch mit Deutschlandradio Kultur ist er sich sicher, dass Russland, wenn überhaupt, dann nur eine politische Lösung mittragen würde.
Zustimmen könnte Russland eine Resolution, die eben diese beiderseitige Veranlassung der im Konflikt stehenden Seiten zum Frieden bejahen würde.
Fesodow machte aber auch klar, dass er Obama dessen Kriegsmüdigkeit abnimmt.
Ich habe den Eindruck, dass Obama das wirklich nicht will. Er steht unter dem Druck der Militärs, aber aus seinen Äußerungen kann man schließen, dass er der Letzte ist, der wirklich will, sich noch einmal in eine militärische Geschichte einzumischen, nachdem das in Irak und Afghanistan so schwerwiegende Folgen hatte.
SPD-Fraktionschef Steinmeier wirft der Bundesregierung massive Versäumnisse in der Außenpolitik vor. Deutschland sei in Washington nicht mehr so wichtig und es habe sich von einer Politik gegenüber Russland zurückgezogen, sagte er der Frankfurter Rundschau. Nun könne Merkel nicht vermitteln. Viele hoffen nun auf den G20-Gipfel kommende Woche in St. Petersburg. So auch der Europaabgeordnete der CDU Brok im Gespräch mit NDR Info.
Chemische Waffen, biologische Waffen oder nukleare Waffen als Massenvernichtungsmittel dürfen nicht eingesetzt werden und dagegen muss es etwas unternommen werden. Und ich glaube, dass jetzt nur die eine Möglichkeit bleibt, dass wir Europäer Wert darauf legen, dass dieses bei dem G20-Treffen diskutiert wird und dass hier insbesondere Präsident Obama auch hier nochmal die Gelegenheit wahrnimmt, mit Präsident Putin zu reden, um für den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eine gemeinsame Lösung herbeizuführen.
Der G20-Gipfel beginnt am Donnerstag, aber Obama plant schon vorher nach Europa zu fliegen, denn er will noch Schweden besuchen.
Wie ist Obamas voraussichtlicher militärischer Alleingang im Syrien-Konflikt zu bewerten? Dazu heute unser Kommentar im Echo des Tages von Martin Ganselmeier.
Seit gestern ist klar, eine Militäraktion Amerikas gegen das syrische Regime scheint nicht mehr zu verhindern. US-Präsident Obama sieht sich zum Handeln gezwungen. Seine rote Linie hat das syrische Regime zum wiederholten Male ignoriert. Obama hat Angst, als Papiertiger dazustehen, wenn er jetzt nicht reagiert. Und andere Diktatoren könnten sich zu ähnlichen Verbrechen ermutigt sehen. Dass Assad und sein Regime für den Chemiewaffeneinsatz verantwortlich sind, daran bestehen, anders als vor dem Irakkrieg, keine Zweifel. Außenminister Kerry hat dafür überzeugende Fakten präsentiert. Dennoch kommt eine militärische Vergeltungsaktion zum jetzigen Zeitpunkt überstürzt. Schon vor ihrem Beginn steht sie unter keinem guten Stern. Ein breites multilaterales Bündnis aus NATO und Arabischer Liga wollte Obama schmieden. Jetzt kann er froh sein, wenn ihn Frankreich und die Türkei unterstützen. Weil auch Cameron übereilt das britische Parlament abstimmen ließ, fehlt erstmals seit langem der Bündnispartner Großbritannien. Die Empörung über das Assad Regime ist nachvollziehbar. Vor den Gräueltaten gegen die Zivilbevölkerung darf niemand die Augen verschließen. Doch völlig unverständlich ist, warum die US-Regierung nicht das Ergebnis der UN-Inspekteure abwarten will. Selbst wenn die Auswertung der Inspektion noch 2 Wochen dauern würde, diese Zeit hätte Obama gut nutzen können. Völkerrechtlich bewegt er sich derzeit auf sehr dünnem Eis. Im Kongress gibt es immer noch 200 Kritiker aus beiden Parteien und die Mehrheit der US-Bürger lehnt den Einsatz ab. Würde Amerika das Ergebnis der UN-Inspektion abwarten, stünden Russland und China unter großem Druck, endlich ihre Blockade im Sicherheitsrat aufzugeben. Obama hätte die Weltöffentlichkeit hinter sich und vermutlich eine deutlichere Unterstützung an der Heimatfront. Stattdessen hat Außenminister Kerry die Ergebnisse der UN-Inspektion für bedeutungslos erklärt und völlig zu Unrecht steht Assad-Freund Putin als Anwalt des Völkerrechts da. Der überstürzten Militäraktion fehlt zudem eine nachhaltige Strategie. Ein Schuss vor den Bug soll es sein, aber das Assad-Regime nicht wirklich schwächen, damit nicht radikal-islamistische Rebellen in den Besitz der Chemiewaffen kommen. Das klingt wie die Wahl zwischen Pest und Cholera. Und was, wenn das syrische Regime die amerikanischen Angriffe benutzt, um noch mehr Giftgas gegen die Bevölkerung einzusetzen, oder die Angriffe erstmal aussitzt, um dann in einigen Monaten wieder zuzuschlagen, kommt dann eine zweite Vergeltungsaktion? Dabei läge eine politische Lösung auf der Hand, würde nicht Eiszeit zwischen Obama und Putin herrschen. Russland muss dafür sorgen, dass Assad abtritt. Amerika muss moderate Oppositionsgruppen stärken. Auch Russland will Islamisten in Damaskus verhindern. Dieses gemeinsame Interesse hätte längst zu einer Syrien-Konferenz führen müssen. Das ist die besondere Tragik des Syrien-Konflikts. Genau 50 Jahre ist es her, dass Kennedy und Khrushchev das rote Krisentelefon zwischen den verfeindeten Supermächten eingerichtet haben. Obwohl der Kalte Krieg längst vorbei ist, wäre ein heißer Draht zwischen Weißem Haus und Kreml heute nötiger denn je.
Ein Kommentar von Martin Ganselmeier im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Und soeben wird gemeldet, dass Präsident Obama um 19.15 Uhr, also in einer guten halben Stunde, eine Erklärung zu Syrien abgeben will. Vielleicht erfahren wir dann mehr über den Zeitplan. Jetzt ein ganz anderes Thema. Der Fall hatte weltweit Empörung und Entsetzen ausgelöst. Die Vergewaltigung einer jungen Studentin in Indien durch eine ganze Männergang. Dabei wurde die junge Frau zugleich so schwer verletzt, dass sie später starb. Heute wurde das erste Urteil in diesem Fall gesprochen gegen den einzigen der Beschuldigten, der noch nach Jugendstrafrecht angeklagt wurde, weil er zum Zeitpunkt der Tat erst 17 war. Aus Neu-Delhi berichtet Jürgen Webermann.
Hängt ihn, die Forderung empörter Demonstranten vor dem Jugendgericht in Neu-Delhi klingt eindeutig. Das Urteil, 3 Jahre Besserungsanstalt, war in dieser Form zwar erwartet worden, aber dennoch empörte es umgehend viele Menschen in Indien. In Neu-Delhi strömten nur Minuten, nachdem der Urteilsspruch durchgesickert war, hunderte Menschen vor dem Gerichtsgebäude zusammen. Am Wochenende dürfte es in vielen Städten Indiens ähnliche Demonstrationen geben und den Ruf nach härteren Strafen. Auch in sozialen Netzwerken haben bereits tausende Inder ihrem Ärger freien Lauf gelassen. Unter Tränen trat die Mutter des Opfers vor das Gerichtsgebäude. Sie hatte die meisten Verhandlungstage im Saal verfolgt. Jetzt, sagt sie, sei für sie eine Welt zusammengebrochen. Ich will, dass sie alle gehängt werden, nicht mehr und nicht weniger. Dieser Tag ist beinahe noch schlimmer als der Tag, an dem meine Tochter vergewaltigt wurde. Ich habe 8 Monate lang auf dieses Urteil gewartet und darauf, dass die Richter Gerechtigkeit walten lassen. Aber das hier ist nur enttäuschend. Der Vater des Mädchens ergänzte, er fühle sich von der indischen Justiz betrogen. Die Familie werde in Berufung gehen. Die Richter hatten den zur Tatzeit 17-Jährigen nach dem Jugendstrafrecht verurteilt und nach diesem Recht die Höchststrafe verhängt. Viele Inder forderten jedoch, den jungen Mann wie einen Erwachsenen zu behandeln. Der Anwalt des Angeklagten gab sich nach dem Urteilsspruch schmallippig. Mein Mandant ist nicht in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen worden, aber die Details kann ich Ihnen erst nennen, wenn das Urteil auch rechtskräftig ist. Klar war jedoch angesichts des Strafmaßes umgehend, in den Hauptanklagepunkten Mord und Vergewaltigung hat das Gericht den jungen Mann für schuldig befunden. Er soll mit 5 weiteren Männern im vergangenen Dezember eine 23 Jahre alte Studentin, die gerade mit ihrem Freund aus dem Kino kam, in einen Bus gelockt, stundenlang brutal vergewaltigt und so schwer gefoltert haben, dass sie 2 Wochen später im Krankenhaus starb. Nachdem all die grausamen Details bekannt wurden, ging ein Aufschrei durchs Land, zumal der Fall so symbolisch ist. Ein junges Mädchen aus armen Verhältnissen, das sich in Indien nach oben kämpft. Medien nannten sie rasch Löwenherz. Die Täter dagegen bezeichnen sie bis heute als Indias Most Hated, die meistgehassten Männer Indiens. Einer der 5 volljährigen Angeklagten starb im Gefängnis. Ob er ermordet wurde oder sich selbst das Leben nahm, ist unklar. Alle Männer hatten von Beginn an auf unschuldig plädiert. Die 4 weiteren Angeklagten dürften ebenfalls schon bald verurteilt werden. Ihnen droht die Todesstrafe. Doch ob die Urteile auch etwas bewirken, das bezweifeln viele Menschen in Indien. Erst heute wurde in Noida, einer Vorstadt von Neu-Delhi, ein neuer, schwerer Fall bekannt. 4 Männer sollen dort ein Mädchen überfallen und versucht haben, es zu vergewaltigen. 2 der Festgenommenen sind Polizisten. Das Vertrauen in die Behörden ist ohnehin sehr gering. In vielen Fällen haben Polizei und Justiz in der Vergangenheit die Täter immer wieder laufen lassen, während die Opfer, vor allem auf dem Land, von der Gesellschaft ausgestoßen wurden.
Der Vatikan in Rom ist ziemlich vieles. Unter anderem ist er auch ein politisches Staatsgebilde mit einer regulären Administration. Die zentrale Figur darin ist der jeweilige Kardinalstaatssekretär, eine Art Regierungschef, auch wenn man im Kirchenstaat solch schnöde Begriffe meidet. Bisher war dies der 78 Jahre alte Tarcisio Bertone, der aber jetzt um seinen Abschied gebeten hatte. Heute nun hat Papst Franziskus dessen Nachfolger ernannt, den 20 Jahre jüngeren Pietro Parolin. Jan-Christoph Kitzler porträtiert den Neuen.
Kardinalstaatssekretär, das ist ein mächtiges Amt innerhalb der katholischen Hierarchie. Einige Kardinalstaatssekretäre wurden später selbst zu Päpsten. Strippenzieher, machtbewusste Politiker waren die allermeisten. Der bisherige Amtsinhaber Tarcisio Bertone hat aber auch die Grenzen des Amtes zu spüren bekommen. Diverse Skandale von den Affären um die Vatikanbank Jor über den Streit um die Pius-Brüder bis zum Umgang mit den Missbrauchsskandalen wurden nicht zuletzt ihm angelastet. Der 78-Jährige galt oft als überfordert. Und nachdem Franziskus ihn nach seiner Wahl nur unter Vorbehalt wieder in sein Amt eingesetzt hatte, war Tarcisio Bertone eine lame duck. Pietro Parolin kann es also nur besser machen. Schon in den letzten Tagen war über seine Ernennung spekuliert worden. Weil er mit 58 Jahren aber noch als relativ jung für dieses Amt gilt, ist das dennoch eine Überraschung. Parolin ist ein gut vernetzter Diplomat. Er spricht neben seiner italienischen Muttersprache auch Französisch, Englisch und Spanisch. Und mit dem Papst verbindet ihn der Blick auf die katholische Kirche als Weltkirche. Europa ist in dieser Sicht nicht mehr der Hort des Christentums, sondern der Ort, von dem aus sich die Säkularisierung ausbreitet. So hatte es Parolin vor kurzem einem venezuelanischen Fernsehsender beschrieben. Europa ist heute ein Kontinent, auf dem es eine starke Säkularisierung gibt, wo der Name Gottes am Horizont der Männer und Frauen verschwindet, die dort leben. Und diese Säkularisierung weitet sich auch auf andere Kontinente aus, wegen der Globalisierung. Pietro Parolin ist seit 1980 Priester. Er stammt aus der Nähe von Vicenza im Nordosten Italiens. Auch damit war gerechnet worden, dass der Papst aus Südamerika für dieses wichtige Amt einen Italiener wählt. Seit über 25 Jahren ist Parolin im diplomatischen Dienst des Kirchenstaates. Im Staatssekretariat seiner neuen alten Wirkungsstätte laufen die Fäden der Kurie zusammen und schon bald könnte er es möglicherweise mit einem größeren Umbau zu tun bekommen, den er maßgeblich mitgestalten muss. Papst Franziskus hatte nach seiner Wahl eine achtköpfige Kommission eingesetzt, die Vorschläge für eine Reform der Kurie erarbeiten soll. In wenigen Wochen sollen erste Ergebnisse vorliegen. Sein Amt wird Pietro Parolin am 15. Oktober antreten. Nach seiner Ernennung gab es von ihm nur eine schriftliche Stellungnahme. Darin dankt Parolin für das so wörtlich unverdiente Vertrauen, das der Papst in ihn setzt. Er fühle die große Last der Verantwortung angesichts der schwierigen und fordernden Aufgabe. Dass Papst Franziskus einen neuen Staatssekretär einsetzen würde, galt als sicher. Bei einigen Kardinälen hatte sich in den letzten Wochen bereits Unmut breit gemacht, dass die Entscheidung nicht früher kam. Andererseits hatten auch vorherige Päpste immer noch eine Zeit lang an den alten Führungskräften festgehalten, um für einen reibungslosen Übergang zu sorgen.
Soweit Jan-Christoph Kitzler aus Rom. Demokratie lebt von Offenheit, manchmal auch im buchstäblichen Sinn, wenn zum Beispiel Bürger ihre politischen Repräsentanten persönlich treffen können. 80 Millionen auf einmal wären ein bisschen viel, aber einige tausend dürfen es schon sein, wie heute beim Bürgerfest des Bundespräsidenten im Schloss Bellevue. Julia Fissmann war auch dort.
Auf einer großen Bühne im Park des Schlosses Bellevue begrüßten Bundespräsident Joachim Gauck und seine Lebensgefährtin die Gäste. Beim Anblick so vieler interessierter Bürger bekam Daniela Schad richtig Herzklopfen.
Das hüpft vor Freude. Es hüpft auch ein bisschen, weil wir es wieder geschafft haben, dass das Wetter passt und dass sie auch gekommen sind, weil es ist ein Bürgerfest und es ist ihr Fest.
Zahlreiche Initiativen und Organisationen stellten im Park ihre gemeinnützige Arbeit vor. Bundespräsident Joachim Gauck ermutigte alle, sich bürgerschaftlich zu engagieren.
Ich denke an die vielen Menschen, die als Fluthelfer aktiv geworden sind. Das gehörte zum Stärksten, was wir 2013 an Bürgersinn erlebt haben. Das war sehr eindrucksvoll, weil wir gespürt haben, dass es auch Menschen gibt, die gar nicht eingebunden waren in traditionelle Formen der ehrenamtlichen Arbeit, die aber das Gefühl haben, Mensch, wir gehören doch dazu.
5000 Kilometer Kabel wurden für das Fest verlegt. 12.000 Würstchen und 20.000 Windbeutel gab es. Für das leibliche Wohl war also gesorgt. Bundespräsident Gauck nutzte seine Ansprache aber, um einen wichtigen Appell loszuwerden.
Ich habe zu Beginn ein bisschen von den Würstchen gesprochen, die hier auf Sie warten, auf Windbeutel, Sie kriegen auch Musik. Und interessante Themen, all das kriegen Sie. Aber diesen kleinen Auftrag, den möchte ich Ihnen eigentlich doch gerne mitgeben. Gehen Sie zur Wahl. In einer Bürgergesellschaft sollten Desinteresse und Wahlenthaltung Ausnahme bleiben und nicht zur Regel werden.
Die Rede kam gut an bei den Besuchern. Unter ihnen waren viele Kinder, einige Jugendliche und auch viele ältere Menschen.
Also toll finde ich die Bürgernähe, muss ich ganz klar sagen. Das ist auch ein Unterschied zum ehemaligen anderen Bundespräsidenten.
Ja, einfach, dass er nicht nur volksnah ist, dass er auch diese Art hat, auf Menschen zuzugehen. Die Sprache, die er spricht, verständlich und ja, einfühlsam. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert.
Vor dem Schloss Bellevue standen die Besucher in einer langen Schlange. Sie waren froh, einmal durch den Amtssitz des Bundespräsidenten wandeln zu können.
Ja, ich hätte nicht erwartet, dass es hier so eine große Vielfalt ist, dass jeder Raum anders gestaltet ist. Die Blumenarrangements waren fantastisch.
Vielleicht wandelt ihr da ab und zu mal durch die Gemächer durch. Das ist doch ganz interessant, ne?
Wenn man so kleine Details sieht, wie beispielsweise, dass die Teppiche auch an den Kanten etwas ausgefranst sind, macht das Präsidentenamt nicht unsympathischer.
Das Bürgerfest geht noch bis 21.30 Uhr. Im Park können Sportbegeisterte einen Fahrradbiathlon machen oder den Extremkletterer Stefan Glowacz am Kletterturm treffen.
Erst klang es nach einer Kleinigkeit, bei der es nur um das Format eines Dienstwagens ging. Dann aber hat sich die Affäre um den niedersächsischen Staatssekretär Udo Paschedak doch deutlich ausgewachsen. Unter anderem wird ihm vorgeworfen, er habe in der Dienstwagensache fälschlicherweise behauptet, die Zustimmung von Ministerpräsident Stefan Weil zu haben. Der bestreitet das und hat den grünen Politiker inzwischen in den einstweiligen Ruhestand befördert. Das aber wird teuer, wie Michael Ort berichtet.
Der einstweilige Ruhestand von Staatssekretär Paschedak kostet die Steuerzahler rund 317.000 Euro. Das hat der Vorsitzende des Steuerzahlerbundes in Niedersachsen, Bernhard Zentgraf, ausgerechnet. Denn Paschedak erhält 3 Monate lang seine vollen Bezüge und dann 3 Jahre lang gut 70%. Zentgraf räumte ein, dass in diesem Fall am Rauswurf wohl kein Weg vorbeiging, weil das Vertrauensverhältnis zerstört war. Er rät aber, einfach vorher genauer zu prüfen.
Man kann im Grunde einer jeder Regierung nur raten, bei der Auswahl der Staatssekretäre eben sehr sorgfältig vorzugehen. Man ist nie davor gefeit, dass man auch Fehlbesetzungen vornimmt. Deshalb, man muss mit großer Sorgfalt vorgehen, weil eben diese Führungskräfte doch sehr teuer sind.
Paschedak sei ein weiterer teurer Pensionierungsfall der rot-grünen Landesregierung, kritisierte Zentgraf. Denn zuvor habe sie bereits mehrere Polizeipräsidenten in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Auch das werde für die Steuerzahler sehr teuer.
Es ist eine Art kulturelles Wechselspiel. Auf der Frankfurter Buchmesse im Oktober wird Brasilien der Ehrengast sein. Jetzt schon bei der Buchmesse in Rio de Janeiro steht Deutschland im Mittelpunkt. Ohnehin läuft derzeit in Brasilien ein Deutschlandjahr. Und auch auf der Buchmesse werden nicht nur deutsche Autoren vorgestellt, sondern auch deutsche Kultur im weitesten Sinne, wie Peer von der Wühlbecke berichtet.
Deutschland, das Land der Dichter und Denker, das Land der Literatur, Nobelpreisträger. Und nicht zu vergessen das Land von Johannes Gutenberg, der den Buchdruck ja überhaupt erst ermöglicht hat. Die Eröffnungsredner bei der Buchmesse in Rio verneigten sich fast ehrfürchtig vor dem Ehrengast Deutschland. Sogar die brasilianische Kulturministerin Marta Suplicy war zur Eröffnung des deutschen Pavillons gekommen.
Alemanha ist ein país muito culto.
Deutschland ist ein sehr kultiviertes Land. Brasilien ist noch auf dem Weg, ein kultiviertes Land zu werden. In Brasilien ist es für viele Menschen auch noch schwer, sich Bücher zu kaufen. Aber die Leute wollen Bücher kaufen. Was die Hommage für Deutschland betrifft, wir haben viel Respekt und bewundern das Land für seine Kultur. Den Begriff Kultur zu verwenden und nicht nur Literatur macht durchaus Sinn. Denn auf der Buchmesse in Rio präsentiert sich nicht nur die Frankfurter Buchmesse mit fast 600 Büchern, sondern auch das Goethe-Institut und die Organisatoren des Deutschlandjahres in Brasilien. Im Pavillon, da gibt es eine Ausstellung mit dem Titel Deutsch für Anfänger. Zu jedem Buchstaben des Alphabets wird etwas typisch Deutsches präsentiert. A wie Arbeit, B wie Bräuche oder C wie
Grüß. Kommst du von der Schicht, was Schönes gibt es nicht als wie Grüß.
Über einen Kopfhörer kann man Herbert Grönemeyers Kultlied hören und dabei auf einem Hocker sitzen wie an einer richtigen Imbissbude. Aber auch Live-Auftritte gab es zum Auftakt im Deutschen Pavillon. Zum Beispiel von Bas Böttcher, einem der bekanntesten Vertreter der Slam-Poetry-Szene in Deutschland.
Wir sind versagt, doch von der Party bei meinem Gig. Meine Begleitung ist geschmackvoll eingekleidet ohne Schnick. Schnack, schick, ich nick im Takt elektronischer Musik.
Ich glaube, Buchmessen allgemein haben sich ja vom Trägermedium Buch gelöst und vor allen Dingen auf Inhalte
konzentriert. Und hier ist einfach ein Marktplatz von verschiedenen Ideen und Geschichten und da fühle ich mich sehr wohl.
Ebenfalls recht wohl fühlte sich Michael Ballack, der ehemalige Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft, bewegte sich im eher ungewohnten Literaturumfeld sehr souverän und parierte auch die Frage gelassen, warum denn ein ehemaliger Fußballstar ausgerechnet auf einer Literaturveranstaltung auftritt.
Hier ist eine Buchmesse und ich bin hier, um zumindest mit meiner Präsenz ein bisschen Aufmerksamkeit auch für Deutschland zu erzeugen, dass man hier sich vielleicht für den Stand, ein oder anderen Stand interessiert und was kennenlernt, was man vielleicht vorher noch nicht wusste.
Von Michael Ballack hat man erfahren, dass er sich besonders für Architekturbücher interessiert und sogar Bücher sammelt, genauso wie er Kunst sammelt. Die Presse war auf jeden Fall zahlreich vertreten und löcherte Ballack mit Fragen. Allerdings nicht zur Literatur, sondern zum Sport. Natürlich ist die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien 2014 jetzt schon ein Thema und Bärbel Becker von der Frankfurter Buchmesse hat auch reichlich Fußballbücher nach Brasilien mitgebracht. Die Leiterin für internationale Projekte wusste nämlich, dass die Messe in Rio anders ist als die eigene Buchmesse in Frankfurt.
Es ist schon unglaublich hier, die Massen von Schulkindern und von Schulklassen, die hier herkommen und auch die Kinder, die sich wirklich interessiert, hier sogar deutsche Bücher anschauen, natürlich die Bilder vor allem und so, aber das beeindruckt mich schon sehr.
Fast 200.000 Schulkinder werden bis zum 8. September noch auf die Buchmesse in Rio kommen. Das ist ein Drittel der erwarteten Gesamtbesucher. In Brasilien haben Buchmessen einen ganz klar pädagogischen Auftrag, die Freude am Lesen wecken.
So viel von der Buchmesse in Rio mit ihrem Themenschwerpunkt Deutschland. Damit kommen wir im Echo des Tages jetzt zum Sport. Ingmar Dänecke ist ins Studio gekommen und aktuell läuft ja noch das Abendspiel der Fußball-Bundesliga. Wie sieht es da aktuell aus?
Schalke 04 spielt gegen Bayer Leverkusen. Die Leverkusener können vorerst Tabellenführer werden, aber im Moment steht es noch 0:0. 25 Minuten sind gespielt. Ganz interessant noch, der Schalker Neuzugang Kevin Prince Boateng, der steht heute sogar schon in der Startelf.
Am Nachmittag hat es ja 5 weitere Partien gegeben. Wer ist denn der Gewinner des Tages?
Der kommt aus dem Norden. Den höchsten Sieg des Tages feierte nämlich ausnahmsweise der Hamburger SV. Gegen Aufsteiger Braunschweig gab es ein 4:0. Zweifacher Torschütze war der eingewechselte Hakan Çalhanoğlu.
Ich war natürlich ein bisschen auf der Bank nervös, weil ich unbedingt spielen wollte. Und der Trainer hat mir eine Chance gegeben. Die letzten 10 Minuten, dann habe ich natürlich versucht, das Spiel weiter umzudrehen und habe dann die 2 Tore gemacht und jetzt bin ich glücklich.
Tiefer Frust dagegen bei den Braunschweigern. Das Team von Trainer Thorsten Lieberknecht hat weiterhin keinen einzigen Punkt auf dem Konto.
Ich habe gesehen, dass meine Mannschaft definitiv nicht aufgibt. Ich habe gesehen, dass meine Mannschaft trotzdem alles probiert. Ich habe eine Mannschaft gesehen, die trotzdem auch mal vor die Hütte kommt und dann vielleicht auch mal das Glück gerne hätte, einfach mal so einen abgefälschten Ball mal im Tor zu sehen. Das haben wir momentan nicht, aber wir arbeiten extrem dafür.
Und fest steht, Braunschweig bleibt das Schlusslicht der Liga. Viel, viel besser läuft es beim niedersächsischen Konkurrenten Hannover. 96-Trainer Mirko Slomka freute sich beim 4:1 gegen Mainz über den 3. Heimsieg der Saison.
Es waren 2 sehr gute Mannschaften auf dem Platz, die, glaube ich, beide das Niveau haben, auch in Richtung Europa zu gucken. Ich finde, dass die Mainzer das in der ersten Halbzeit ganz gut gemacht haben. Und wir haben versucht, sie dann irgendwann zu beschäftigen. Das war wichtig. Dann konnten wir sie zu Fehlern zwingen und konnten selbst unsere Stärken einbringen. Und somit haben wir das Spiel drehen können.
Die Hannoveraner sind vorerst Tabellenvierte. Ein 4:1 gab es auch in Mönchengladbach. Die Borussia um Torschütze Max Kruse traf beim Sieg gegen Werder Bremen 4-mal vorne und einmal ins eigene Tor.
Insgesamt bin ich froh, dass wir als Mannschaft heute wieder einen Heimsieg einfahren konnten. Erste Halbzeit ist noch ein bisschen verbesserungswürdig. Ja, heute haben wir uns die Tore selbst reingehauen. Jetzt haben wir insgesamt 5 Tore heute gemacht und ich denke, das lässt sich sehen.
Und die Gladbacher liegen mit 6 Punkten im Mittelfeld der Liga, genauso wie die unterlegenen Bremer um Stürmer Nils Petersen. Der war nicht ganz so zufrieden heute.
Ich glaube, wir sind unter die Räder gekommen, das darf uns nicht passieren. Normalerweise haben wir so eine defensive Kompaktheit jetzt inne gehabt und ja, die haben wir heute einmal nicht gezeigt und zu Recht, glaube ich, auch in dieser Höhe verdient verloren. Ja, gerade diese taktischen Dinge, die wir in letzter Zeit gut gemacht haben, die wurden einfach heute nicht so umgesetzt.
Und dann kam noch der VfL Wolfsburg gegen Hertha BSC zu einem 2:0 Erfolg. Außerdem gewann Augsburg mit 1:0 in Nürnberg. Nürnberg kurz, die zweite Liga noch. Berlin, St. Pauli 3:2, der Sieg. Bochum gegen Paderborn, da gab es einen 4:2 Erfolg.
Soweit der Sport mit Ingmar Dänecke. Und so viel auch für heute im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Einen schönen Abend noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.